SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das uns vor die größte Herausforderung der vergangenen Jahrzehnte gestellt hat. Die Pandemie eines neuartigen Virus. Aber wir haben auch viel gelernt in den vergangenen Monaten über SARS-CoV-2. So viel, dass bereits jetzt ein Impfstoff verfügbar ist. Dass wir wissen, wie wir uns schützen. Über diese enorme Forschungsleistung der Medizin wollen wir heute Abend unter anderem sprechen. Zu Gast ist Dr. Camilla Rothe, Infektiologin und Tropenmedizinerin an der Uniklinik München. Und die Frau, die vor nicht ganz einem Jahr den ersten Covid-19-Fall in Deutschland diagnostiziert hat. Schönen guten Abend, Frau Rothe.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Können Sie sich noch an diesen ersten Fall erinnern?
Ja, sehr gut sogar. Es war ein Montag, der 27. Januar. Da klingelte bei uns in München das Telefon von einer Autozuliefererfirma. Und man berichtete uns eine eigenartige Geschichte. Die hatten in der Vorwoche Besuch gehabt von einer Geschäftspartnerin aus China. Und diese Geschäftspartnerin, die von Montag bis Mittwoch da war, hatte sich dann gemeldet nach ihrer Rückreise und berichtet, sie sei krank geworden und man habe bei ihr diese neue Virusinfektion festgestellt. Und da war natürlich die Aufregung groß, denn die hatte Workshops abgehalten, sehr intensiver Art, in kleinen Räumen und die Mitarbeiter waren besorgt. Und bei uns meldete sich konkret ein Herr, der Kontakt gehabt hatte und dann seinerseits tatsächlich erkrankt war am Wochenende mit hohem Fieber, fühlte sich an diesem Montag eigentlich schon wieder gut, war aber besorgt, machte sich Sorgen um seine schwangere Frau und sein kleines Kind und wollte wissen, ob das jetzt diese neue Infektion gewesen sein könnte. Und dann haben wir ihn zu uns eingeladen und ihn getestet. Und am Abend lag dann das Ergebnis vor, dass er tatsächlich die Virusinfektion hat, die wir heute SARS-CoV-2 nennen.
Das neue Coronavirus kann auch von Menschen übertragen werden, die keine Symptome haben. Heute wirkt diese Wahrheit trivial, aber noch vor 11 Monaten war das anders. Da galten nur Patienten mit Symptomen als infektiös. Dann wurde der erste Covid-19-Fall in Deutschland diagnostiziert. Ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferers, der sich bei einer Kollegin aus China angesteckt hat. Und zwar bei einer Frau, die zu dem Zeitpunkt keine Symptome hatte. Diesen ersten Fall hat seinerzeit Dr. Camilla Rothe diagnostiziert. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik in München und heute Abend mein Gast. Frau Rothe, es ist so unglaublich viel passiert in den vergangenen 11 Monaten. Wir müssen uns kurz zurückversetzen zum 27. Januar 2020. Was war zu dem Zeitpunkt über den Erreger von SARS-CoV-2 bekannt?
Ja, zu diesem Zeitpunkt wusste man noch recht wenig. Man hatte die Bilder aus China, die für uns alle sehr weit weg wirkten, von leergefegten Straßen, von Menschen auf Intensivstationen, bedrohliche Bilder. Und es gab die Lehrmeinung bezüglich der Art, wie man sich infiziert, dass nur Menschen das Virus weitergeben können, die bereits Symptome zeigen. Mhm. Das war bei SARS so gewesen, bei SARS, was 2002/2003 eine Pandemie verursacht hatte. Und Virologen sind davon ausgegangen, dass sich dieses neue Coronavirus, was natürlich verwandt ist mit dem SARS, genauso verhalten würde. Das hätte es uns viel einfacher gemacht, denn ein solches Virus ist viel leichter natürlich einzugrenzen, indem man die Menschen, die dann infektiös sind, erkennt an ihren Symptomen und dann isolieren kann und daran hindern kann, andere Menschen anzustecken. Wir erleben jetzt, wie kompliziert es ist, ein Virus zu managen und einzudämmen, was eben auch durch nicht symptomatische Menschen weitergegeben wird.
Und dieser erste deutsche Corona-Fall, den Sie diagnostiziert haben, der hat eben nicht zu dem gepasst, was damals Stand der Forschung war.
So war das, genau. Es war so gewesen, dass diese Geschäftspartnerin, die die Firma Webasto bei München besucht hat, eben nach der Rückkehr erst erkrankt war, sich telefonisch meldete. Und als wir dann unsere ersten Fälle diagnostiziert hatten, am Folgetag, am 28. kamen weitere 3, die positiv waren, haben wir natürlich ganz genau nachgefragt und gesagt, wie war das mit dieser chinesischen Kollegin? Hat die denn irgendwie krank gewirkt? Hat die gehustet? Hat die Schnupfen gehabt? War die heiser? Und die ganzen Kollegen der Firma haben das verneint. Die haben uns auch gesagt, wir kennen diese Kollegin, die kommt uns öfters besuchen, hat öfters Workshops bei uns. Die war genauso, wie wir sie immer kennen und die hat keinerlei Erkältungssymptome gezeigt.
Sie haben diese Erkenntnis, dass also eben eine Frau ohne Symptome offensichtlich das Virus auch übertragen hat, dann publiziert. Mit welcher Reaktion?
Genau, also wir hatten zunächst mal eben die Informationen der Mitarbeiter, die sozusagen augenscheinlich gesagt haben, die wirkte unbeeinträchtigt, die wirkte auf uns nicht krank. Und wir hatten zusätzlich eine weitere Information von einem Kollegen aus den Gesundheitsbehörden in München, der mit der Kollegin aus China gesprochen hat und sie explizit gefragt hat, ob sie sich denn krank gefühlt hätte während der Zeit in München. Und sie hat gesagt, nein, sie hat sich nicht krank gefühlt, sie hat sich gefühlt, wie sie sich immer fühlt in München, nämlich so ein bisschen eingeschränkt nach so einem Langstreckenflug mit auch 8-9 Stunden Zeitverschiebung, bisschen gejetlaggt, aber so, wie sie das kennt, habe sie sich gefühlt. Und sie hat dem Kollegen klar gesagt, dass die Krankheitssymptome nach ihrer Rückkehr begannen. Da hatte sie dann Fieber und hatte sie dann Husten. Und diese beiden Pfeiler, also sozusagen das Subjektive und das Objektive, waren uns genug, um dann eben einen Artikel zu publizieren. Wir haben gedacht, das ist eine extrem wichtige Information, die muss jetzt schnell raus in die Welt. Das ist ja für das Management essentiell. Und haben tatsächlich, Montag war der erste Fall, Freitag hatten wir es publiziert. Und haben also ein gemischtes Echo gehabt. Es gab zahlreiche Kollegen, die das gleich auch verstanden haben, was die Bedeutung ist. Und dann gab es aber auch, sage ich mal, Gegenwind. Es erschien dann in der Woche drauf ein Artikel von einem Wissenschaftsjournalisten in Science, der gesagt hat, er hätte Informationen von Leuten, die mit der Dame gesprochen hätten, der Chinesin. Und das würde gar nicht stimmen, dass die gar keine Symptome hatte. Und daraus entspann sich eine Debatte, die leider dazu geführt hat, dass unsere initiale Beobachtung, so schlicht sie war, so ein bisschen versandet ist. Man hat dann versucht, der Chinesin ihre eigenen Symptome im Mund rumgedreht und gefragt, ja, hätte das, was sie als Jetlag interpretiert hat, hätten das nicht auch Symptome sein können? Dazu muss man dann sagen, okay, aber welche praktische Implikation hätte das denn, wenn die Symptome so mild sind, dass die Person sie selber gar nicht erkennt und in der Folge auch gar keine Maßnahmen ergreift, nicht zum Arzt geht, sich nicht testen lässt? Und das war sehr schwer zu vermitteln. Also diese Frage, was ist denn nun ein Symptom, wenn ich mich mal nicht so ganz fit fühle, ist das schon ein Symptom? Und da muss man eben sagen, klar nein, denn wir alle fühlen uns nicht immer fit und würden uns trotzdem nicht irgendwie nicht auf die Straße trauen oder gleich zum Arzt gehen. Also das ist ganz wichtig, vielleicht festzuhalten.
Sie haben das gerade schon gesagt, das ist natürlich entscheidend für das Management eines Virus, ob ein Patient mit Symptomen erst infektiös ist oder ob ein Patient schon ohne Symptome infektiös ist. War dieser Unterschied auch entscheidend, dass aus einer Epidemie dann eine Pandemie wurde?
Ich denke, dass das der wesentliche Faktor ist, der dazu beigetragen hat. Also zum einen die Tatsache, dass man übertragen kann, bevor man Symptome hat, so wie in unserem Fall. Zum anderen aber auch, dass es Menschen gibt, die offensichtlich nie Symptome entwickeln und trotzdem das Virus auf ihren Schleimhäuten tragen, die also gänzlich asymptomatisch bleiben. Das war der eine Faktor. Und der andere Faktor ist sicherlich schon die extrem vernetzte Welt, die wir haben. Das ist selbst mir, die ich mich damit beruflich befasse, erst auch selber im Januar klar geworden, als bei uns die Firmen anklingelten und mir selber klar wurde, einfach rein physisch, wie eng der Kontakt mit China ist, wie viele Menschen da hin und her reisen, wie viele Business-Meetings da täglich stattfinden. Und da sind wir bei den touristischen Reisen noch gar nicht angelangt. Also diese extrem vernetzte Welt, die wir haben, die das einfach auch einem Pathogen dann so einfach macht, um die Welt zu reisen. Also die beiden Faktoren sind es. Wenn man jetzt nochmal vergleicht mit SARS. SARS war eine Pandemie, hat insgesamt 10.000 Fälle weltweit. Das ist jetzt nicht mal die halbe Zahl, die wir an Fällen in Deutschland von SARS-CoV-2 pro Tag haben.
Ja.
Also das ist eine tatsächlich ganz andere Dimension. Und SARS war eben viel einfacher zu managen, weil die Leute erst ansteckend wurden, nachdem sie bereits einige Tage krank waren, und zwar richtig schwer krank, sodass man vielleicht auch gar nicht mehr freiwillig rausgegangen wäre. und auch gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre, wie jetzt im Falle unserer ersten Patientin beziehungsweise der Index-Patientin aus China, man wäre gar nicht mehr in der Lage gewesen, mit dem SARS um die halbe Welt zu reisen und eben Workshops abzuhalten und Meetings vorzusitzen und dergleichen.
Aber wie war das für Sie, dass Sie mit Ihrer Entdeckung, dass dieses Virus auch übertragen werden kann von Menschen ohne Symptome? Wie war das, dass Sie so ignoriert wurden?
Ich war so ein bisschen überrascht, weil ich fand, oder immer noch, ich finde die Geschichte sehr simpel. Und es war für mich so ein bisschen traurig, dass ich offensichtlich nicht geschafft habe, das zu vermitteln, was ich jetzt hier gerade versuche, in der Sendung zu vermitteln. Also die Frage, womit man das dann irgendwie klein geredet hat, hätte der Jetlag ein Symptom sein können? Ja, vielleicht, aber dann war es nicht relevant. Das war das eine. Das andere war, was ich überraschend fand, dass relativ rasch sehr viel weitere Evidenz kam, also andere Artikel erschienen sind, die das Gleiche belegt haben. Und es hat trotzdem sehr lange gedauert, bis darauf reagiert worden ist. Man muss zudem sagen, die Tatsache einer präsymptomatischen Übertragung ist in der Biologie nichts Besonderes. Das gibt's ganz oft. Nicht zuletzt Influenza zum Beispiel ist ansteckend, bevor man Symptome hat. Sonst wäre die Influenza gar nicht so erfolgreich, denn mit so einer richtigen Influenza kommt man nicht mehr weit. Also das hat mich auch erstaunt, denn wie gesagt, biologisch war das jetzt keine große Neuigkeit.
Die Infektiologin und Tropenmedizinerin Dr. Camilla Rothe ist heute Abend mein Gast. Sie ist Oberärztin an der Universitätsklinik in München und hat dort Ende Januar den ersten Covid-19-Patienten in Deutschland diagnostiziert. Ein besonderer Fall, weil er klargemacht hat, dass auch Menschen ohne Symptome infektiös sein können. Und Sie sind, Frau Rothe von dem Magazin Time, zu einer der 100 einflussreichsten Menschen im Jahr 2020 erklärt worden. Ihre Arbeit habe unzählige Leben gerettet, heißt es in dem Artikel. Und wenn wir alle früher auf Sie gehört hätten, hätte die Verbreitung des Virus eingedämmt werden können oder besser eingedämmt werden können. Was bedeutet Ihnen diese Würdigung?
Naja, ich sag mal, ich wünschte, das wäre so. Das war für mich eine riesige Überraschung. Also ich hatte damit natürlich überhaupt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand mit rechnet, aber ich sicherlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, um offen zu sein, ob das dieser kleinen Entdeckung, die wir hier mit dem Team in München gemacht haben, wirklich angemessen ist. Das kann ich nicht beurteilen. Selbstverständlich freue ich mich und ich freue mich, dass das dann diese Art von Anerkennung findet und natürlich stellvertretend für die anderen Ärzte, die im Moment viel in der Pandemie leisten müssen.
Wie wichtig empfinden Sie denn selbst Ihre Arbeit derzeit?
Für mich ist die Behandlung und die Eindämmung von Infektionskrankheiten mein Beruf. Das ist mein ganz normaler Beruf und ich würde das deswegen auch nicht überhöhen. Ich mache sozusagen tatsächlich nur meinen Job und ja.
Aber das besonders gut.
Nein, das würde ich so nicht sagen wollen, sondern eben das, was die Stunde gebietet. Insofern ist es für mich ganz normal.
Wir standen vor nicht wenigen Jahren schon mal am Rande einer Pandemie. Die SARS-Pandemie haben Sie schon erwähnt, aber es gab 2014 auch das Ebola-Virus in Westafrika. Da ist es ausgebrochen. 11.000 Menschen starben dort damals. Wie groß war die Sorge, dass sich diese örtlich begrenzte Epidemie auch zu einer Pandemie entwickeln könnte?
Also ich erinnere mich, dass die Sorge damals groß war. Und bei uns damals arbeitete ich noch in Hamburg in der Bernhard-Nocht-Ambulanz, die Telefone quasi durchgehend geklingelt haben. Und Fragen kamen von besorgten Bürgern, von besorgten Ärzten, teilweise auch Fragen, die darauf hindeuteten, dass man irgendwie auch gar nicht gut informiert war. Denn Ebola ist zum Beispiel ein Virus, ganz anders als SARS-CoV-2, was erst ansteckend ist, wenn man symptomatisch ist. Und da ist man meistens recht krank, das heißt, man kommt nicht mehr weit. Das ist ein entscheidender Faktor, warum Ebola eben zum Beispiel noch keine Pandemie verursacht hat. Genau, aber die Sorge war groß. Ebola ist natürlich vielleicht auch so eine Art klassische Seuche, die auch mit einer Ikonografie daherkommt. Die Leute bluten, erbrechen Blut teilweise. Das ist natürlich auch irgendwie, das sind Bilder, die einfach Angst auslösen in extremem Maße. Und das ist das, was wir dann da erlebt haben. Es gab auch Projektionen mit der Drehscheibe, die inzwischen auch an vielen afrikanischen Flughäfen herrscht, wie sich Ebola ausbreiten könnte. Das ist aber zum Glück, dann überhaupt nicht passiert. Der erste Patient in Deutschland, der mit Ebola behandelt worden ist, war sozusagen ein kalkulierter Import. Der ist dann bei uns in Hamburg im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf behandelt worden auf der Sonderisolierstation. Und der war sozusagen angekündigt. Das war ein Mitarbeiter von der WHO, ein Arzt, der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in Westafrika dann an Ebola erkrankt war. Und die WHO hatte ihren Mitarbeitern sozusagen zugesichert, dass sie bestmöglich behandelt würden, wenn sie denn erkranken sollten. Und man ist dann dort am UKE angefragt worden, ob der behandelt werden könnte. Und der kam dann und das war Patient Nummer 1 in Deutschland mit Ebola, aber eben kein zufälliger Import.
Diesen ersten Ebola-Patienten in Deutschland, den haben Sie auch mitbetreut. Jetzt haben Sie gesagt, durch die steigende Zahl von Geflüchteten damals wurde Ihre Expertise als Tropenmedizinerin sehr gefragt. Inwiefern?
Na, wir haben gesehen, dass in der Bevölkerung, aber durchaus auch in der Kollegenschaft eine große Unsicherheit herrschte und auch eine Sorge, dass jetzt also Krankheiten importiert werden könnten, die insbesondere auch die deutsche Bevölkerung irgendwie gefährden könnten.
Aber ist das so? Verbreiten sich denn durch die Flüchtlingsbewegung Krankheiten besonders? Also besteht die Gefahr durch Ferntourismus und internationale Handelsbeziehungen nicht sowieso?
Das ist das eine, genau. Aber man konnte inzwischen auch zeigen, und wir hatten das eigentlich auch erwartet, dass das nicht der Fall ist. Also es ist zwar sehr wohl so, dass Migrierende auch Infektionskrankheiten mitbringen, aber die Tatsache, dass man eine Infektionskrankheit hat, heißt ja noch nicht, dass man die an die lokale Bevölkerung weitergibt. Wir haben zum Beispiel zahlreiche Flüchtlinge gehabt oder immer noch, die eine bestimmte Form von Malaria haben, die recht lang ja unbemerkt im Körper sein kann und dann auch nach Monaten nach Verlassen des Gebietes, wo es Malaria gibt, dann sich zeigen kann mit Fieber. Aber das ist natürlich nicht ansteckend, nicht von Mensch zu Mensch ansteckend. Und die Sorgen, die dann konstruiert worden sind, dass es also hier wieder nennenswert Malaria geben würde, die haben sich also nicht bestätigt. Dazu gibt es einfach doch in unserer urbanen Welt zu wenig Insekten, die da kompetent sind. Das ist jetzt so ein Beispiel. Und dann gab es andere Krankheiten natürlich, wo man sich überlegt hat, könnte das was sein? Tuberkulose zum Beispiel. Tuberkulose ist vielleicht eine auch der relevantesten Infektionskrankheiten, die Flüchtlinge mitbringen. Und man hat auch zeigen können, dass die Zahlen in Deutschland hochgegangen sind. Wenn man aber genau anguckt, dann sind es eben die Migranten, die die Tuberkulose bekommen. Die bringen den Erreger sozusagen schon mit und die Krankheit bricht dann erst 2-3 Jahre später nach Ankunft in Deutschland aus. Aber es gibt offensichtlich kein hinreichend enges, sage ich mal, Interface mit der deutschen Bevölkerung, dass jetzt unter deutschen Bürgern die Tuberkulosezahlen hochgehen. Mhm. Also das war auch eine unbegründete Sorge.
Aber ist es denn so, dass Krankheiten bzw. ihre Erreger internationaler geworden sind? Also auch durch eben andere Bewegungen? Also wir sind ja viel enger zusammengerückt. Die Globalisierung rückt uns auch immer mehr zusammen.
Ja, natürlich. Auf eine Art ja. Wenn wir beim Beispiel Tuberkulose bleiben, muss man natürlich sagen, das ist eigentlich kein tropischer Erreger, sondern das ist ein Erreger, der eigentlich viel zu tun hat mit der Frage, wie Menschen leben. Tuberkulose gab es bei uns ja viel. Wenn Sie eben denken an die Großstädte, an zum Beispiel das Berlin des 19. Jahrhunderts, wo man arm war, schlecht ernährt und eng aufeinander wohnte. Also vielleicht genau die Zustände, die jetzt zum Beispiel in tropischen Ländern herrschen noch, dann gab es auch dort reichlich Tuberkulose. Also das sind zum einen Armutskrankheiten, die wiederkommen oder die hier mitgebracht werden. Zum anderen muss man sagen, klar, wir sind natürlich eine extrem vernetzte Welt. Wir reisen alle viel. Es sind ja enorme einfach Reisetrends, die sich in den letzten Jahrzehnten ausgebildet hat. Ich erinnere mich, als ich zur Schule gegangen bin, war das noch exotisch, in den Osterferien in die Toskana zu fahren. Heute fahren die Leute selbstverständlich für 1-2 Wochen mit ihren 3 Kindern Ostern nach Vietnam oder nach Indonesien oder so. Also das ist schon eine enorme Potenzierung des Reiseaufkommens, die sich in den wenigen letzten Jahrzehnten ergeben hat. Und natürlich reisen da auch Pathogene mit. Das ist unser normales Geschäft als Tropenmediziner normalerweise, uns eben auch um erkrankte Reiserückkehrer zu kümmern. Und dann ist natürlich auch die Frage, können denn diese Erreger auch heimisch werden in Ländern, die gar nicht tropisch sind. Das ist jedes Jahr bei uns auch so ein Sommerthema, wo den Tigermücken hinterher gespürt wird und der Frage, könnte es sein, dass bei uns jetzt auch Dengue-Fieber kommt oder Chikungunya oder eben solche durch Mücken übertragene Virusinfektionen und könnte unsere globale Erwärmung da eine Rolle spielen? Das wird noch zu beantworten sein, was da auf uns zukommt.
Frau Rothe, wie hat das eigentlich angefangen, Ihr Interesse für Tropenmedizin und globale Gesundheit?
Ja, also ich komme zunächst mal aus dem Elternhaus. Meine Eltern sind Romanisten, das heißt, ich bin mit Fremdsprachen sozusagen aufgewachsen.
Sie sind in Heidelberg geboren.
Ich bin in Heidelberg geboren, genau. Und meine Eltern hatten viele Freunde und Kollegen, die kamen und dann wurde Französisch gesprochen, Spanisch gesprochen. Das heißt, so die Konfrontation mit fremden Kulturen, vielleicht auch in einer Zeit, als das noch gar nicht so gewöhnlich war, wie es vielleicht für die Jugendlichen heute ist, damit bin ich aufgewachsen. Und ich hatte, glaube ich, immer schon einen Fernweh. Ich habe schon als Jugendliche Bücher gelesen, viel über Afrika und über Südamerika und über die Frage, wie die Menschen dort leben. Das kann ich gar nicht sagen, wo das herkommt. Das ist irgendwie inhärent.
Und Sie waren während Ihres Studiums 98 in Kenia.
Genau.
Wie prägend war das?
Das war extrem prägend. Also das war meine erste Auslandsformulatur, nennt man das, Studentenformulatur, also so ein Praktikum im Krankenhaus. Und es gab eben die Möglichkeit, es im Ausland zu machen. Und ich war damals in Nairobi im großen Uniklinikum, dem Kenyatta National Hospital, für ja 2,5 Monate. Und das war, ja, apokalyptisch, kann ich es eigentlich nur nennen. Ich wurde da konfrontiert, zugegeben, ohne groß vorbereitet zu sein, mit dem Hoch der AIDS-Pandemie. Und 1998 hatte man in Kenia keine antiretroviralen Medikamente, also keine Medikamente gegen HIV. Das heißt, dieses große Krankenhaus war im Prinzip so eine Art Hospiz, wo die Leute starben wie die Fliegen und jeden Tag da dutzendweise irgendwie die Leichen aus den Stationen rausgerollt wurden. Das war extrem und hat mich sehr geprägt. Und gleichzeitig auf eine morbide Art wahrscheinlich auch fasziniert. Und ich habe beschlossen, mich mit dem Thema HIV mehr zu befassen. Und ich habe auch beschlossen, dass ich irgendwann mal nach Afrika zurückkommen möchte und vielleicht mehr im Gepäck haben möchte, als ich das als Student haben konnte, wo man ja auf der sozusagen nehmenden Seite ist. Ich habe dann auch eine Doktorarbeit gemacht, die sich mit HIV befasst hat. Habe auch dann in meiner Assistenzarztzeit in Berlin auch eine HIV-Ambulanz gemacht. Das war eine ganz auch spannende Zeit. Das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt von HIV. Und damit ging es eigentlich, glaube ich, für mich los mit der Faszination für die Tropen.
Also Tropenmedizin ist ja eine Zusatzausbildung. Was lernt man denn dann noch zusätzlich zu dem, was man sowieso schon in seinem Medizinstudium lernt?
Richtig, das heißt Zusatzweiterbildung, also das ist was man auf einen Facharzt aufsatteln kann. Also was für ein Facharzt man ist, ist egal. Ich bin Internistin, aber man kann jeden anderen Facharzt haben. Und um dann Tropenmediziner zu sein, muss man noch 3 weitere Dinge machen, nämlich man muss einen bestimmten sehr intensiven Diplomkurs Tropenmedizin ablegen, 3 Monate lang. Ich war dafür damals in London, das war ganz großartig. Dann muss man in den Tropen arbeiten für... Es war immer ein Jahr, das ist jetzt verkürzt worden auf 9 Monate, also Tropenzeit, und dann muss man im Inland in einem Tropeninstitut gearbeitet haben. Diese 3 Komponenten brauchst und dann kann man eine Prüfung ablegen und dann kann man sich diese Zusatzweiterbildung aufs Schild schreiben.
Und dann sind Sie zurückgekehrt nach Afrika, diesmal nach Malawi. 4 Jahre haben Sie als Ärztin und Dozentin an der Universität von Malawi gearbeitet. Was war da Ihre Aufgabe?
Ich war da als klinische Dozentin, das heißt, ich war als Ärztin in der internistischen Abteilung und meine Aufgabe war primär dort Studenten auszubilden, Medizinstudenten, also wie bei uns auch, und natürlich auch Patienten zu behandeln, was man sozusagen nebenbei dann auch noch macht. Das war ein Projekt, was auch von der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit gefördert worden ist. Das Programm heißt ZIM, Zentrum für internationale Migration, die also Expertinnen aus Deutschland oder aus Europa konkret in Länder vermittelt, die dort Vakanzen haben. Also in meinem Fall brauchten die einen Clinical Lecturer und man wurde hier in Deutschland eine Vorauswahl getroffen und die afrikanischen Partner wählen einen dann letztendlich aus. Das ist ein sehr, sehr schönes Programm, weil man eben nicht als Entwicklungshelfer kommt oder mit irgendeiner, sagen wir mal, ideologisch oder politisch geprägten Organisation, sondern man kommt als Person und man ist einfach ein Mitglied des Personals, Member of Staff, genauso wie wenn man in einer deutschen Uniklinik arbeitet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Welchen Einfluss hatten und haben die Erfahrungen, die Sie da in Malawi gewonnen haben in den 4 Jahren, denn für Ihre spätere Arbeit in Deutschland?
Ganz vielfältige Einflüsse. Also zum einen ja, habe ich dort ganz viel selber gelernt. Ich bin ja zwar als Dozent runter, aber ich habe selber natürlich wahnsinnig viel gelernt und in einer Weise davon profitiert, wie ich es mir selber nie habe träumen lassen.
Ja, aber was
denn? Und da kommen wir wieder zur Flüchtlingskrise, denn dort haben wir dann in Deutschland Menschen gehabt mit Krankheitsbildern, die man in Deutschland nie gesehen hatte. Aha. Die es eigentlich nur gibt im wirklich teilweise ländlichen Afrika, die einem, wenn man dort arbeitet, ganz vertraut sind. Also die zum Beispiel, kommen wir wieder zur Tuberkulose, die vielen, vielen Gesichter, die Tuberkulose hat. Die kriegt man, wenn man in Deutschland eine Ausbildung macht, selbst wenn man infektiologisch interessiert ist, einfach nicht mit oder kriegte man nicht, zumindest damals. Und die sind so wichtig und die sind wirklich zu uns mit der Migration gekommen und da habe ich sehr von profitiert. Und wenn ich jetzt hier in Deutschland auch Kollegen berate, merke ich immer wieder, wie wenig man damit zu tun hat im ganz normalen Alltag mit Dingen, die in Afrika wirklich alltäglich sind. Da gibt es eine Tuberkulosestation, da liegen 60 Patienten und man hat das ganze Spektrum vor Augen. Es ist eben nicht nur irgendwas, was man so kennt, vielleicht was aus dem Zauberberg mit chronischem Husten und blutigem Auswurf, sondern es ist eine ganz, ganz vielfältige Erkrankung mit ganz unterschiedlichen Manifestationen, die man so nie sehen kann.
Mhm. Frau Rothe, nun stecken wir ja mitten in einer Pandemie und ja, sie betrifft uns alle, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also wir sitzen eben nicht in einem Boot, sondern die einen sitzen in Yachten und die anderen treiben auf einem Floß. Wie sehr sorgen Sie sich um die Menschen in Malawi und in anderen armen Ländern, die nicht die Mittel haben wie wir, um einer Pandemie zu begegnen?
Also ich habe mich zunächst natürlich sehr gesorgt, weil in so einem Land wie Malawi können Sie die Intensivbetten, die es gibt, vielleicht nicht an einer, aber an ungefähr 2 Händen abzählen. Das heißt, wenn dort mehr Menschen beatmungspflichtig werden, dann gibt es für die einfach keine Lösung, das muss man sagen. Und das kann man ja auch gar nicht so schnell aus dem Boden stampfen. Es ist dann aber doch ganz anders gekommen und ich hoffe, es bleibt so, muss ich sagen, denn Malawi hat in dem Fall von seiner Demografie profitiert. Malawi ist ein Land, wie viele afrikanische Länder, was ein Durchschnittsalter hat oder ein medianes Alter von ungefähr 15 Jahren. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt. Bei uns sind es 48, glaube ich, so um den Dreh, nur so als Vergleich. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr junge Bevölkerung und wir sehen es ja auch bei uns, das Risiko zu sterben ist von nichts so extrem abhängig wie von dem Alter. Das heißt, wenn schon allein 95% der Bevölkerung in einem Alter sind, wo einem SARS-CoV-2 gar nichts ausmacht, dann hat man in dem Fall einen extremen Bonus. Und so ist es wohl gekommen und ich denke, das ist der Hauptfaktor, warum viele subsaharanische Länder verschont geblieben sind oder im Wesentlichen verschont geblieben sind.
Frau Rothe, bei fast allen neuen Infektionskrankheiten der vergangenen Jahre und auch bei Covid-19 handelt es sich um Zoonosen, also Viren, die von Tieren auf Menschen übergehen. Warum nehmen diese Zoonosen in der jüngeren Vergangenheit so zu?
Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Erklärungen für, aber eine Erklärung ist natürlich ein in vielen Teilen der Welt Vordringen der menschlichen Welt in eigentlich die Lebensräume und Habitate der Tiere. Konkret zum Beispiel Urwaldrodungen, wo der Mensch dann in den Wald eindringt und in Kontakt kommt, zum einen mit Tieren, die infiziert sein können und zum anderen auch mit Vektoren. Nehmen wir zum Beispiel Ebola als Beispiel. Ebola ist eine Infektion, die ihr Reservoir in Fledermäusen hat, die im tropischen Afrika eben vorkommt. Und wenn man dort also eng mit diesen Tieren zusammen in Kontakt kommt, kommt es zum Überspringen dieses Erregers auf den Menschen. Anderes Beispiel, Gelbfieber, auch ein großes Thema. In Brasilien hat sich Gelbfieber in den letzten Jahren sehr ausgebreitet. Brasilien natürlich auch ein Land, was auch wegen seiner Rodungsaktivitäten im Amazonas immer wieder in Schlagzeilen macht. Und da kann man auch sehr gut einfach zeigen, was passiert, wenn der Mensch in den Urwald vordringt. Gelbfieber ist ein Virus, was dort auch dann im Wald zirkuliert. zwischen Tieren und Moskitos. Und wenn der Mensch bei Rodungen in den Wald eindringt, wird er infiziert. Und jetzt kommt das Problem, der Mensch geht zurück dann in seine Stadt, in seine Großstadt. Und dort gibt es Mücken, die im Falle vom Gelbfieber das Virus weitertragen können. Und wir haben große Ausbrüche an urbanem Gelbfieber gesehen in Brasilien in den letzten Jahren, auch in Gegenden, wo es das vorher gar nicht gab, was auch reisemedizinisch sehr bedeutsam ist. Also Region Rio, Region Sao Paulo, wo auch viele Menschen hinfahren beziehungsweise mit ihren Kreuzschifffahrten anlegen. Also ganz, ganz relevant. Also Vordringen in Biotope, wo wir uns vielleicht nicht aufhalten sollten, ist sicherlich wichtig.
Nun sind innerhalb kürzester Zeit von verschiedenen Firmen Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt worden. Und viele sind bei diesem Tempo skeptisch. Wie gut sind diese Impfstoffe? Was können die?
Das, was man jetzt weiß, die Impfstoffe, die jetzt bei uns am Start sind und auch in USA und in UK unter anderem schon im Einsatz sind, sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Das sind Impfstoffe von einer Technologie, die zwar neu ist, aber an der schon geforscht worden ist, auch schon vor SARS-CoV-2, das muss man sagen. Also das sind sozusagen kleine Genschnipsel, die einem injiziert werden, die den eigenen Körper dazu bringen, zum Beispiel Proteine herzustellen, wo das Immunsystem sich gegen wehrt. Und alles, was wir darüber wissen, wissen wir aus Studien. Und wir können also sagen, die Wirksamkeit scheint gut zu sein. Für einige dieser Impfstoffe ist die 90% und mehr. Das ist schon mal sehr gut. Und die Verträglichkeit ist auch offensichtlich gut. Zumindest die Kurzzeitverträglichkeit ist so, wie man das vielleicht von anderen Impfstoffen kennt. Also, dass man vielleicht mal ein bisschen eine Schwellung an der Einstichstelle hat. Vielleicht auch mal ein bisschen Temperatur. Aber gut, irgendwas Kurzlebiges. Mhm. Was wir nicht wissen, und das ist vielleicht auch das, was man durchaus auch als Wagnis empfinden kann, ist, ob es doch irgendwelche Langzeitfolgen geben könnte. Es gibt, um es vorwegzuschicken, es gibt nichts, was darauf hindeutet. Und es gibt bislang auch nichts, was uns biologisch plausibel erscheint. Aber ich meine, die Frage ist, wenn jetzt damit irgendetwas wäre und man hätte jetzt Millionen Leute geimpft, dann wäre das natürlich grundsätzlich desaströs. Deswegen wird da aktuell auch viel drüber diskutiert.
Aber trotz des Impfstoffs wird es dauern, bis eine ausreichende Immunität in der gesamten Bevölkerung erreicht sein wird. Was glauben Sie, wie lange werden wir mit den Einschränkungen durch das Virus leben müssen?
Das wird auch eine politische Entscheidung sein. Ich meine, die Frage ist, wie handhabt man das zum Beispiel mit den Masken oder Mund-Nasen-Schutz? Wenn ich meinen Impfpass am Supermarkt vorzeige, wird es dann reichen, dass ich ohne Maske da rein kann? Das weiß man noch nicht. Also das Virus selbst wird noch lange mit uns da sein. Wir müssen ja davon auch ausgehen, dass sich gar nicht alle Leute impfen wollen. Wir haben gehört, dass wir irgendwie hohe Prozentzahlen an Durchimpfung bräuchten, um eine sogenannte Herdenimmunität zu haben, also um das Virus irgendwie aus unserer Gesellschaft zu eliminieren. Es ist noch nicht klar, ob wirklich die Impffreudigkeit so groß sein wird. Ich hoffe sehr, dass es so ist. Also ich fürchte, dass wir uns noch längere Zeit darauf einstellen müssen. Und wie gesagt, wie weit man das dann in die Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, wie weit man das politisch dann mit einrechnet, das müssen die Politiker entscheiden.
Dieses zu Ende gehende Jahr hat alles verändert über die Pandemie, die Forschung und unser Leben mit Viren, habe ich mit der Infektiologin Dr. Camilla Rothe gesprochen. Frau Rothe, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Vielen Dank, Frau Oppenberg.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.